Die Radio Wissen. Update.
Wir diskriminieren niemanden. Der Systemwechsel ist eindeutig und klar formuliert. Jeder Pkw-Halter zahlt die Infrastrukturabgabe. Alle werden gleich behandelt, vollkommen unabhängig von der Staatsangehörigkeit.
Das sagt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt heute im Bundestag über sein Pkw-Mautprojekt. Und bei der gleichzeitigen Entlastung deutscher Autofahrer über die Senkung der Kfz-Steuer will er sich auch nicht von Brüssel reinreden lassen, macht er auf einer Pressekonferenz klar.
Das ist alleinig unsere Entscheidung und geht Brüssel nichts an.
Trotzdem will Dobrindt die Pkw-Maut jetzt erstmal verschieben, bis der Europäische Gerichtshof entschieden hat, ob Deutschland damit gegen EU-Recht verstößt. Das ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Britta Wagner.
Update.
Die Europäische Kommission hat heute offiziell gemacht, dass sie gegen Deutschland wegen der Pkw-Maut ein Vertragsverletzungsverfahren startet. Wegen der Frage, ob eine Maut nicht diskriminierend ist, die am Ende indirekt nur Ausländer zahlen müssen und nicht die Deutschen. EU-Kommissionssprecher Jakub Adamowicz sagt, den Deutschen würde das auch andersherum nicht gefallen.
Wenn ein deutscher Autofahrer auf einer italienischen Autobahn eine andere Gebühr bezahlen müsste als ein italienischer Autofahrer, würde er sich diskriminiert fühlen.
Die Kommission stört sich konkret daran, dass Deutschland zwei Gesetze koppelt. Einmal die Einführung der Maut und zum Zweiten die Senkung der Kfz-Steuer nur für Einheimische. Das ist zwar offiziell getrennt, hängt aber politisch doch irgendwie zusammen, hat Linken-Politiker Herbert Behrens schon im März kritisiert bei der Debatte im Bundestag über die Maut.
Das ist ein Taschenspielerstrick. Das wird die EU so nicht akzeptieren. Diese Umgehung wird sofort bemerkt werden und die EU-Kommission wird eingreifen.
So ist es jetzt tatsächlich gekommen. Die EU hat einen blauen Brief geschickt. Deutschland hat 2 Monate Zeit, die Pläne zu überarbeiten. Wenn die EU-Kommission dann nicht zufrieden ist mit den deutschen Mautplänen, droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Opposition im Bundestag und auch die Opposition im Europaparlament sind gegen Dobrindts Mautpläne. Der EU-Abgeordnete Martin Häusling von den Grünen fühlt sich bestätigt.
Es ist gut, dass die Kommission jetzt schnell handelt und nicht noch den Eindruck erweckt, sie würde jetzt noch mal 2 Jahre warten. Insofern, glaube ich, kann man in Berlin ruhig drüber nachdenken, das Thema langsam zu beerdigen.
Soweit ist es wohl noch nicht, auch wenn die SPD nie besonders glücklich mit dem Projekt Pkw-Maut ihres Koalitionspartners CSU war. SPD-Abgeordneter Sebastian Hartmann.
Es ist ein offenes Geheimnis, die Pkw-Maut ist kein Herzensanliegen der SPD, sie wird es nicht werden. Und darüber hinaus trägt auch die Entscheidung der EU-Kommission sicherlich nicht dazu bei, dass sich diese Situation für uns als SPD entscheidend verändert.
Aber die Maut sei nun mal im Koalitionsvertrag beschlossen, sagt Hartmann.
Dieser Koalitionsvertrag gilt vor Beschluss eines Gesetzes, während der Beratung des Gesetzes und natürlich auch nach diesem Gesetz.
Diese Koalitionstreue dürfte CSU-Minister Dobrindt freuen. Er ist trotz des blauen Briefes aus Brüssel optimistisch, dass er die Maut am Ende doch noch durchbekommt.
Wir gehen davon aus, dass wir eine sehr harte Auseinandersetzung mit Brüssel über diese Frage jetzt führen werden, was dazu führt, dass am Schluss eine EuGH-Entscheidung ansteht, die unsere Sichtweise bestätigen wird.
Doch selbst wenn Dobrindt vom EuGH Recht bekommt, so etwas kann dauern bis zu 2 Jahre lang. Nächstes Jahr kann die Maut also auf keinen Fall starten. Deswegen will das Verkehrsministerium wohl auch die Kfz-Steuer erstmal nicht senken.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Michael Leutert schreibt auf Twitter: Ein vor kurzem gegen alle Bedenken durchgepeitschtes Gesetz zurückstellen. Was für eine krachende Niederlage für die CSU. Patrick Robinson ist bei Spiegel Online empört, dass das mit der Maut erstmal nicht klappt. Wieso lassen wir uns das gefallen? Die Kfz-Steuer senken und im Gegenzug die Maut einführen ist kein Trick, sondern angesichts der Tatsache, dass Steuergesetze Ländersache sind, völlig legitim. Ich kann nicht fassen, dass wir uns hier vorführen lassen. Jetzt überlegen alle, wie es weitergeht. Moritz Kracht freut sich auf Twitter: Maut und Senkung der Kfz-Steuer waren laut Dobrindt völlig unabhängig voneinander. Heißt, Maut kommt nicht, Kfz-Steuer wird gesenkt? Martin ist da pessimistischer. Die Maut kommt, und zwar für alle. Den schwarzen Peter kann Dobrindt der EU zuschieben. Das war nicht anders geplant. Und Marco Pahlkötter kommentiert auf Facebook ganz ähnlich: Die CSU wird es wieder der EU in die Schuhe schieben und sich dann wundern, dass Parteien wie die AfD Zulauf bekommen. Heinrich IX. Fasst die Debatte bei Twitter so zusammen: Die Maut ist EU-konform. Nein. Doch. Nein. Wo holen? Nein. Ja doch. Nein. Echt nicht? Na gut. Und Haus ohne Fenster schreibt, man könnte meinen, diejenigen, die die Pkw-Maut geplant haben, hängen irgendwie auch beim Berliner Flughafen mit drin.
Was sonst noch wichtig war?
Wir haben zwar schon 5 vor 12, aber es gibt ja noch 4 vor 12, 3 vor 12 und so weiter. Ich glaube, das wäre auch ganz furchtbar, wenn es den Grexit gäbe.
Das sagt Linken-Fraktionschef Gregor Gysi im Deutschlandfunk über die Lage in Griechenland. In Luxemburg treffen sich gerade die Euro-Finanzminister, um doch noch eine Lösung für die Schuldenkrise zu finden. Mit einem Durchbruch wird nicht gerechnet, auch wenn die Zeit drängt. Ende Juni läuft das Hilfsprogramm für Griechenland aus und wenn es bis dahin keine Einigung gibt, droht dem Land die Pleite. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist aber noch optimistisch.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn die politisch Verantwortlichen in Griechenland diesen Willen aufbringen, dann ist eine Einigung mit den drei Institutionen immer noch möglich.
Arbeitnehmer und Familien in Deutschland sollen eine Mini-Steuersenkung bekommen. Der Bundestag hat mehrere Änderungen beschlossen. Zum Beispiel soll es mehr Kindergeld geben und der Steuergrundfreibetrag soll steigen. Ab nächsten Jahr sind dann erst ab mehr als 8.500 Euro Jahreseinkommen überhaupt Steuern fällig. Jeder Steuerzahler darf damit auf ein einstelliges bis maximal niedriges zweistelliges Plus im Geldbeutel hoffen. Den Staat kostet die Reform allerdings 5 Milliarden Euro und es ist noch nicht klar, ob sie auch im Bundesrat durchkommt. Einige Länder haben kritisiert, dass ihnen dadurch Steuereinnahmen verloren gehen. Der NSA-Untersuchungsausschuss ist damit einverstanden, dass nicht alle Mitglieder, sondern nur eine besondere Vertrauensperson in die US-Spionagelisten gucken darf. Wer es wird, steht noch nicht fest. Ausschussobmann Patrick Sensburg erklärt, welche Regeln für diese Vertrauensperson gelten sollen.
Die Bundesregierung soll nach dem Verfahren diese Person einsetzen, der Ausschuss sie aber benennen und den Auftrag bezeichnen.
Allerdings sind mit der Entscheidung nicht alle Mitglieder des Ausschusses einverstanden. Grüne und Linke haben angekündigt, dass sie vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen klagen wollen. Sie wollen selbst überprüfen können, wen die NSA in Europa ausspioniert hat. So viele Flüchtlinge wie jetzt gab es noch nie auf der Welt. Laut den neuesten Zahlen vom UNO-Flüchtlingshilfswerk waren Ende letzten Jahres rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Für dieses Jahr rechnet die UNO sogar noch mit mehr Vertriebenen. Das liegt vor allem an den Kriegen in Syrien, im Südsudan und in der Ukraine. Der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge beklagt gleichzeitig, dass die Verantwortlichen für die Kriege straffrei bleiben. Er wirft der internationalen Gemeinschaft Unfähigkeit vor, die Konflikte zu beenden. Flugreisende mit Handgepäck dürfen doch weiter die übliche Taschengröße mit in die Kabine nehmen. Der Weltluftverband IATA hat die Pläne von letzter Woche für ein kleineres Handgepäck zurückgenommen. Offensichtlich war die Kritik von Passagieren an den neuen Regeln zu groß. Der Verband will die Idee jetzt noch mal gründlich unter Einbeziehung aller Beteiligten prüfen. Geplant war, die Koffer in der Flugzeugkabine auf 55 x 35 x 20 cm zu beschränken. Bei der Lufthansa sind da im Moment noch etwas breitere und tiefere Maße erlaubt.
Herzlich willkommen bei TV Total.
Dankeschön, herzlich willkommen zu TV Total. Herzlichen Glückwunsch auch Ihnen zu Hause. Sie haben so ein Glück, dass Sie heute eingeschaltet haben. Denn das, was heute passiert, wenn Sie das morgen irgendjemandem erzählen, das glaubt Ihnen keiner.
Das, was gestern Abend bekannt wurde, haben die Chefs bei ProSieben wohl auch nicht geglaubt. Stefan Raab will eine mehrjährige Vertragsverlängerung des Senders nicht annehmen, sondern mit TV Total, Schlag den Raab und Fernsehen überhaupt aufhören. Warum genau, hat er nicht gesagt, nur dass er dazu nach reiflicher Überlegung gekommen ist. Bis zum Jahresende will Stefan Raab aber noch weitermachen.
Was noch wichtig wird.
Die Dänen dürfen noch bis 8 Uhr wählen gehen. Es geht um das neue Parlament. Letzte Umfragen haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt zwischen dem rot-grünen Regierungsbündnis und der Mitte-Rechts-Opposition. Ein Wahlergebnis wird noch heute Abend erwartet. Ab morgen brauchen alle Postkunden noch mehr Geduld. Dann will neben der Gewerkschaft Verdi, die schon seit 1,5 Wochen streikt, auch die Kommunikationsgewerkschaft DPV in den Streik einsteigen. Das heißt, dann würden die Postmitarbeiter von 2 Gewerkschaften streiken. Den Gewerkschaften geht es um eine bessere Bezahlung für die Zusteller. Der Streik ist unbefristet. Morgen soll sich auch der Bundestag mit dem Thema beschäftigen, in einer Aktuellen Stunde.
Und sonst in der Welt?
Nach einem Anschlag auf schwarze Kirchenbesucher in den USA ist der Attentäter offenbar gefasst worden. Das Das hat die US-Justiz bestätigt. Ein 21-jähriger Weißer soll in der Kirche in Charleston in South Carolina um sich geschossen haben. Dabei sind 9 Menschen getötet worden. Die Kirche gehört zu einer der ältesten und größten schwarzen Gemeinden in den USA. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Hintergrund aus. Viele Amerikaner erinnert die Tat an einen Anschlag vor 50 Jahren. Damals explodierte in einer Kirche in Alabama eine Bombe. Die Tat rüttelte damals die Bürgerrechtsbewegung auf. Rassismus ist auch aktuell wieder ein großes Thema in den USA. Schüsse von weißen Polizisten auf Schwarze haben zu großen Protesten geführt. Hongkong hatte letzten Herbst über die geplante Wahlreform gestritten. In Aussicht stand die erste direkte Wahl. Bei Massenprotesten wurden aber auch freie Wahlen gefordert. Das wird es beides nicht geben. Das Parlament der chinesischen Sonderverwaltungszone hat die Reform abgelehnt. 28 der 70 Abgeordneten waren dagegen. Nötig wäre eine Zweidrittelmehrheit gewesen. Die angedachte Reform hätte 2017 erstmals rund 5 Millionen Wahlberechtigten erlaubt, den Hongkonger Regierungschef direkt zu wählen. Allerdings aus einer Liste, die vorher von einem Peking-treuen Komitee bestimmt worden wäre. Dagegen hatten wochenlang Zehntausende Menschen protestiert. Sie forderten komplett demokratische Wahlen. Unter der Herrschaft der Taliban waren Frauen in Afghanistan vom öffentlichen und politischen Leben ausgeschlossen. Das ändert sich langsam und da wäre die Berufung der ersten Frau an den obersten Gerichtshof des Landes ein großer Schritt. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani hat mit der Nominierung von Anissa Rasuli für den Posten eines seiner Wahlversprechen eingelöst. Ein einflussreicher Rat muslimischer Geistlicher hat die Nominierung jetzt allerdings kritisiert. Ein Mitglied sagte, Frauen könnten nicht über Kapitalverbrechen oder andere schwerwiegende Fälle urteilen, höchstens über kleinere Familienangelegenheiten. Anissa Rasuli ist im Moment Vorsitzende Richterin an einem Jugendgericht. Für das Amt als oberste Richterin muss sie noch vom Parlament bestätigt werden. Mehrere konservative Abgeordnete haben schon angekündigt, gegen ihre Berufung zu stimmen.
Wissensnachrichten. Wenn es uns schlecht geht, denken wir an was Schönes und dann sieht alles schon wieder besser aus. Das funktioniert bei den meisten Menschen ganz gut. Depressive schaffen diesen Sprung aber in der Regel nicht. Forscher vom MIT in Boston haben diese Blockade jetzt mit einer neuen Methode überwunden, zumindest bei Mäusen. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten, wie genau hat das funktioniert?
Mithilfe von Optogenetik. Mit diesem Verfahren lassen sich gezielt Nervenzellen steuern, und zwar mit Laserlicht. In Mäusen wurden lichtempfindliche Moleküle in die Nervenzellen eingepflanzt und die können die Forscher dann beliebig ein- und ausschalten. Der Versuch lief folgendermaßen ab. Erstmal durfte sich die männliche Maus eine schöne Zeit mit einem Weibchen machen. Dabei haben die Forscher aufgezeichnet, welche Neuronen im Gehirn aktiv sind, in den Hirnregionen, die für Erinnerung, Gefühl und Belohnung zuständig sind, und diese Neuronen dann markiert. Später haben sie die Tiere dann so lange unter Stress gesetzt, bis sie depressive Symptome gezeigt haben. Aus diesem Stimmungstief sind die Mäuse von alleine nicht mehr rausgekommen. Auch nicht, als die Forscher wieder ein Weibchen dazu gesetzt haben.
Das heißt, sie haben sich also nicht an die schöne Erfahrung mit dem Weibchen erinnert?
Zumindest wird ihnen das nichts genützt haben. Bei Menschen ist das ähnlich. Aus Studien weiß man, dass sich bei Depressionen die Stimmung nicht hebt, wenn sie an was Schönes denken. Und das liegt daran, dass bei Depressionen die Hirnregionen nicht mehr so richtig miteinander kommunizieren. Die positiven Reize bleiben also sozusagen auf der Strecke. Als die Forscher dann bei den Mäusen aber die vorher gekennzeichneten Hirnareale mit Licht direkt aktiviert haben, also die Hirnareale, die das Gute aufgezeichnet haben, da ging es den Tieren besser.
Wir reden jetzt aber über Mäuse. Funktioniert die Methode denn potenziell auch beim Menschen?
Im Moment eher nicht. Man muss nämlich eine Lichtquelle in den Schädel implantieren. Insgesamt ist die Optogenetik noch ganz am Anfang, ist erst ein paar Jahre alt. An Mäusen wurde dazu schon eine ganze Menge geforscht, zum Beispiel ihr Gedächtnis quasi überschrieben. Kritiker warnen deshalb auch, dass die Methode bei Menschen natürlich auch Risiken birgt und zu Missbrauch führen könnte.
Kommen wir von Mäusen zum Müll. Da landet in Deutschland zu viel Essen. Das ist nicht neu, aber die Zahlen, die der WWF heute vorgestellt hat, sind allerdings schon krass. Im Durchschnitt wird bei uns nämlich pro Kopf jedes Jahr 160 Kilo Essen zu Abfall.
Insgesamt sind das 18 Millionen Tonnen, die da bei uns in Deutschland weggeschmissen werden. Rund ein Drittel aller Lebensmittel, also ein Riesenberg. Der fällt gar nicht so sehr bei der Ernte oder bei der Weiterverarbeitung an, sondern vor allem dann, wenn die Lebensmittel in den Handel und zu uns Kunden kommen, sagt der WWF. Beim Transport geht was verloren, Großhandel und Einzelhandel schmeißen dann Ware weg. Aber den größten Batzen, nämlich 40% von diesen 18 Millionen Tonnen, schmeißt am Ende der Verbraucher weg.
Und wie viel davon müssten wir nicht wegschmeißen?
Den größten Teil. Und zwar, wenn der Handel nicht Sachen wegschmeißen würde, weil sie vielleicht nicht mehr ganz so frisch aussehen, wäre es schon besser. Oder wenn wir zu Hause besser planen würden und zum Beispiel Obst und Gemüse auch noch essen würden, wenn es schon ein bisschen angeschrumpelt ist. Der WWF sagt, von den 18 Millionen Tonnen Nahrungsmitteln, die im Müll landen, wäre über die Hälfte vermeidbar. Also 10 Millionen Tonnen müssten wir nicht wegschmeißen, wenn wir anders damit umgehen würden.
Zu dem Thema passt auch eine Warnung, die heute von einer ganz anderen Seite kam, nämlich aus dem Vatikan. Papst Franziskus hat eine Umweltenzyklika rausgegeben.
Ja, der Papst äußert sich zum ersten Mal sehr umfassend zum Umweltschutz. Franziskus kritisiert die Wegwerfgesellschaft und er warnt vor den gravierenden Folgen der globalen Erwärmung und erfordert besonders von den Industrieländern mehr Einsatz. Es gab eine ganze Reihe von Reaktionen schon auf das Papstschreiben. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat das Schreiben gelobt. Der Club of Rome, das ist ein Zusammenschluss von internationalen Klimaexperten, sagt, der Papst setzt damit Maßstäbe für die UNO-Klimakonferenz in Paris Ende des Jahres. Und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, die sieht den Text als Ansporn für alle, sich für Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen.
Danke, Anne.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht muss sich vor allem der Süden auf Regen und Gewitter einstellen. Im Rest von Deutschland ist es dagegen trocken und es gibt höchstens einzelne Schauer. Der Freitag wird fast überall regnerisch, nur im Südwesten ist es freundlicher, 15 bis 21 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.